because I came in one early and you were saying one more.
No, actually, I thought you were still having lunch.
Take seven.
We goofed, man.
Because I think of her, but she thinks only of him. No, it's only a whim, she thinks of him.
Her name is Jim. Not Pip.
Okay.
Soon as you hear Jim, what? You're in.
It was 50 years ago today, als John und Paul herumalberten während der Studioaufnahmen zum vierten Beatles-Album Beatles for Sale. What you're doing 8 days a week? Rock and roll music? No reply. Babies in Black, I'm a loser, I don't want to spoil the party, I'll follow the sun. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Das waren gerade die aneinandergereihten Titelzeilen der auffälligsten Songs des Albums Beatles for Sale, das am 4. Dezember 1964, also genau vor 50 Jahren, veröffentlicht wurde und deshalb in dieser Stunde gewürdigt werden soll. Beatles for Sale, das heißt es ja im Grunde vor jedem Weihnachtsfest. Und so gibt es auch in diesem Weihnachtsgeschäft Beatles-Produkte zum Kaufen für den Gabentisch. Zwei neue Beatles-Bücher, ein dickes Song-Kompendium mit dem Titel Beatles Total und ein weniger dickes, aber großformatiges und reich bebildertes Buch über die Fernsehauftritte der Fab Four mit dem Titel Ladies and Gentlemen, The Beatles. Und außerdem erschien gerade ein aufwendiges Audioprojekt zu Ehren von Paul McCartney als Doppel- oder Dreifach-CD oder als Deluxe-Box mit 5 Silberlingen oder als Vinylbox mit 4 LPs oder alles komprimiert auf einem USB-Stick, gestaltet in Form einer Höfner-Bassgitarre Pauls instrumentalem Markenzeichen. Titel: The Art of McCartney. Untertitel: The Songs of Paul McCartney, sung by the world's greatest artists. Ob da nun alle Sänger dieses Tribute-Samplers zu den größten Künstlern der Welt zu zählen sind, das dürfte bei etlichen Namen doch zu bezweifeln sein. Speziell bei Namen wie Harry Connick Jr., Corin Bailey Ray, Joe Elliott, Old City, Perry Farrell, Dion, The Airborne Toxic Event und anderen. Aber schließlich sind da ja auch echte Topstars dabei, wie etwa Bob Dylan, Billy Joel, Yusuf alias Cat Stevens, The Cure, Kiss, Alice Cooper, Roger Daltrey von The Who, Barry Gibb, B.B. King und andere. Zu den anderen und zu jenen, die ihre Sache der Interpretation wirklich gut gemacht haben, zählt auch Brian Wilson, der Paul McCartneys Song Wanderlust aus dessen 1982er Album Tug of War im Stile der Beach Boys neu bearbeitet hat. Zunächst eine kurze Erinnerung an Pauls Originalaufnahme von 1982, danach die Neufassung von Brian Wilson.
Lie down, wanderlust. Hey,
Brian Wilson gehört zu den wenigen Interpreten des 34 Aufnahmen umfassenden Doppelalbums The Art of McCartney, die eine individuelle Bearbeitung mit eigenen Begleitmusikern eingespielt haben. Der weitaus überwiegende Teil der illustren Schar mehr oder minder prominenter McCartney-Interpreten bediente sich der instrumentalen Dienste von Paul McCartneys Hausband, also jener Musiker, die ihn seit 12 Jahren bei seinen Konzerten begleiten und auch auf seinen Platten mitwirken. Das ist natürlich eine bestens eingespielte, hochprofessionelle und gewiefte Truppe, doch diese McCartney Backing Band spielt die McCartney-Songs selbstverständlich wie für ihren Arbeitgeber McCartney im Konzert, musikalisch, handwerklich perfekt, aber längst bekannt und vor allem genauso, wie es Paul McCartney vorgegeben hat. Das bedeutet, wenn Sänger wie Billy Joel, Steve Miller, Yusuf Cat Stevens, Ann und Nancy Wilson von Heart, Paul Rogers, Barry Gibb, Roger Daltrey, Chrissy Hynde und andere von der McCartney Band begleitet werden und diese McCartney Hausband so spielt, wie sie für ihren Chef immer spielt, wie soll denn dann eine eigenständige Neuinterpretation möglich sein? Und was, bitteschön, soll denn eine Neubearbeitung für einen Sinn haben, wenn sie genauso klingt wie die Live-Version des Originalinterpreten? Okay, kann man sagen, ein anderer Sänger sollte mit seinen stimmlichen Fähigkeiten, seinem eigenen Ausdruck und seiner individuellen Interpretationsfähigkeit einen neuen Höreindruck des bekannten Songs kreieren können. Hören wir also als Beispiel den McCartney-Klassiker Live and Let Die, den James-Bond-Titelsong aus dem Jahre 1973, musikalisch begleitet von Pauls Hausband, die genauso spielt wie in jedem McCartney-Konzert, aber da ist ja der andere Sänger, der neue Interpret mit großem Namen, der den bekannten Song sicher in neuem Glanz erstrahlen lässt, oder?
So live and let die. To live and let die. Live and let die.
Billy Joel ist der Interpret dieses berühmten McCartney-Songklassikers Live and Let Die. Warum Billy Joel meinte, immer beim Wort Die seine Stimme geradezu foltern bis meucheln zu müssen, das bleibt sein Geheimnis, beziehungsweise das ist nun mal seine eigene Interpretation, das Wort Die, Sterbenselend, wortwörtlich zu nehmen. Seine gesangliche Neubearbeitung macht jedenfalls deutlich hörbar, welch großartiger Sänger Paul McCartney ist. Das Tribute-Album The Art of McCartney ist eine Art Liebhaberprojekt und Geistesprodukt des kalifornischen Produzenten, Beatles- und McCartney-Fans Ralph Saul. Schon 2003, als er mit Paul an einer Filmmusik zusammenarbeitete, trug er Paul seine Idee vor, ein Album mit Neuinterpretationen berühmter McCartney-Songs mit renommierten Künstlern zu produzieren. Paul gab seinen Segen dazu und empfahl dem Produzenten, seine eigenen Begleitmusiker als Backingband einzusetzen. Schließlich würden sie das Songmaterial so gut beherrschen wie sonst niemand. Das dürfte wohl den Tatsachen entsprechen, stellt aber gleichzeitig das entscheidende Problem dar, weil die routinierte McCartney-Band eine echte musikalische Neubearbeitung eines McCartney-Songs eher behindert als befördert, wenn sie so spielt wie in jedem beliebigen McCartney-Konzert auch, was bei den Einspielungen zum Tribute-Album The Art of McCartney auch fast immer der Fall war. Dass Paul nicht nur seine Begleitband, sondern auch sein eigenes Studio für die Neuaufnahmen anbot und zur Verfügung stellte, deutete ein Kritiker als Ausdruck von Pauls, Zitat, notorischem Kontrollwahn, die Strippen immer in der eigenen Hand halten zu wollen. Tatsächlich sind alle Neuaufnahmen, die mit Pauls Begleitband eingespielt wurden, künstlerisch unbefriedigend, weil die Chance für eine echte, eigenständige Neuinterpretation vertan wurde. Böse gesagt, enthält das Doppelalbum The Art of McCartney eine Menge an Karaoke-Versionen von McCartney-Songs. Dass dabei auch mal eine hervorragende Karaoke-Fassung herauskam, das hat man zum Beispiel der unverwechselbaren und eigenwilligen Singweise eines Dr. John zu verdanken. Let 'em In, einer der bekanntesten Songs aus dem Album Wings at the Speed of Sound aus dem Jahre 1976, neu und typisch eingesungen von Dr. John und musikalisch wie immer routiniert begleitet von der McCartney Backing Band, produziert für das Tribute-Album The Art of McCartney, das nur wenige eigenständige, überraschende und wagemutige Neuinterpretationen von McCartney-Songs enthält. Das Künstlerische, das der Projekttitel The Art of McCartney andeutet, findet sich vorwiegend nur in der kompositorischen Substanz der Songs, nicht aber in den Songbearbeitungen, weil zu viele Neuaufnahmen über bloße Nachspielungen des allzu Bekannten nicht hinauskommen. Für dieses Projekt wurden Songs aus Pauls Schaffensphase von 1964 bis 1983 ausgewählt, das heißt also kein einziger Song aus seiner späten kreativen Hochblüte ab 1997 ist vertreten, lediglich ein einziger Song aus dem Album Flowers in the Dirt von 1989 findet sich, allerdings nur auf der Bonus-CD der Deluxe-Edition, ansonsten nur Songs aus seiner frühen Wings- und Solo-Zeit und natürlich insgesamt 13 Songs aus der Beatles-Ära ab 1964. Zusammen mit der Bonus-CD sind es sogar 17 Beatles-Songs aus der Schreibe von Paul McCartney, darunter aber keine aus dem Album Beatles for Sale, das vor 50 Jahren erschien. Obwohl auch dieses vierte Album der Beatles 3 exquisite Songs zur damaligen Zeit von Paul McCartney enthielt, zum einen Every Little Thing, das kleine, aber unterschätzte Liebeslied, an dem auch John Lennon kompositorischen Anteil hatte und das 1969 von der Art-Rock-Gruppe Yes interpretiert wurde, zum anderen What You're Doing und schließlich I'll Follow the Sun, eine typische McCartney-Ballade, leicht, hübsch und optimistisch mit der Refrainzeile Morgen mag es regnen, ich werde der Sonne folgen. Beatles-Produzent George Martin meinte, wenn er sich für einen Lieblingssong des Albums entscheiden müsste, dann wäre es Paul's I'll Follow the Sun.
I think if I have a favorite on the album, it is Paul's song of I'll Follow the Sun.
One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Die Entstehung von Paul's Song I'll Follow the Sun reicht weit zurück. Bereits im zarten Alter von 16 Jahren sei ihm nach einer bösen Grippe die Hauptmelodie eingefallen. Aus dieser Zeit gibt es ein paar Titel, die ich im Gedächtnis behielt und die unvollendet blieben. Mit diesen Worten wird Paul im neuen Wälzer Beatles Total die Geschichten hinter den Songs zitiert. 672 Seiten dick ist dieses Song-Kompendium der Beatles. Es ist reich illustriert, enthält zu jedem Song akribisch aufgelistete Aufnahme- und Besetzungs-Instrumentierungsdaten und neben den knappen Hintergrundgeschichten auch ausführliche Angaben über die Studioarbeit an den einzelnen Songs. Dazu ein Zitat aus dem Text zum Song I'll Follow the Sun. Es gibt eine Aufnahme vom April oder Mai 1960, auf der die Quarrymen, Johns erste Band und Vorläufer der Beatles, I'll Follow the Sun interpretieren. Der Song muss allerdings 4 Jahre warten, bis er durch die Beatles unsterblich wird, am 18. Oktober 1964. Die neue Version unterscheidet sich deutlich vom Original, das mehr in einem Skiffle-Stil gehalten ist. George Martin bittet John, Pauls Stimme bei den Überleitungen zu harmonisieren, deren Text bei dieser Gelegenheit neu verfasst wird. Ringo sucht nach einer Begleitung auf seinem Schlagzeug, doch Paul wünscht sich einen akustischeren Sound. Als Innovation schlägt er ihm vor, dem Rhythmus zu folgen, indem er mit seinen Händen auf die Knie schlägt. Jeff Emerick erinnert sich, im Geheimen beobachtete ich, wie Norman vorsichtig ein Mikrofon zwischen Ringos Knien platzierte. Zurück im Regieraum fuhr er den Entzerrer hoch, um einen satteren Klang zu erzielen. Zunächst gibt es nur eine Gitarre, die gleichwohl von Ringos Rhythmusgitarre begleitet wird. Hä? Wie bitte? Ringos Rhythmusgitarre? Das steht hier tatsächlich auf Seite 177. Gemeint ist natürlich Ringos Rhythmusarbeit, wie zuvor beschrieben, beim Klopfen mit den Händen auf seine Knie. Fehler dieser Art gibt es nicht gerade wenige in diesem dennoch für Beatles-Enthusiasten empfehlenswerten Riesenschmöker. Ein weiterer Nachteil, was Formulierungen und den sprachlichen Ausdruck der Texte in etlichen Fällen angeht, findet sich gleich in den nächsten Zeilen auf Seite 177, wo es heißt: Auf der zweiten Spur liegt die Rhythmusgitarre von George, der ein Spiel voller Feinheit abliefert. John interpretiert von den ersten Takes an das Solo mit der Akustikgitarre. Zitat Ende. Bei dem Spiel voller Feinheit und dem Interpretieren des Solos auf der Akustikgitarre, da zeigen sich die Mängel in der Übersetzung. Denn das Buch wurde von den beiden französischen Musikjournalisten Jean-Michel Gustin und Philippe Margotin geschrieben und ins Deutsche übersetzt. Doch leider ist diese Übersetzung oft nicht gut gelungen. Noch ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Text über Johns Song »I don't want to spoil the party«. Auch hier sind ein paar Formulierungen der Übersetzung nicht gerade glücklich gewählt. Zitat, Seite 192. Ohne Zweifel macht der Gitarrenpart von George Probleme. Sein stets von Chet Atkins beeinflusstes Spiel ist nicht eindeutig, während John und Paul in vollkommener Harmonie stehen und Ringo einen metronomischen Rhythmus beibehält mit einem Tambourin bei den Überleitungen. Ein Begleitgesang von John, Paul und vielleicht auch George verstärkt die Enden der Strophen. Zitat Ende. Hören wir, wie John und Paul in vollkommener Harmonie stehen und wie die Enden der Strophen verstärkt werden.
I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her.
Der großartige zweistimmige Gesang von John und Paul, der fein ausgearbeitete Verlauf ihrer beider miteinander verschränkten Gesangsmelodien, das vor allem macht den Reiz dieses im Country- und Western-Stil arrangierten Songs aus. John hatte »I don't want to spoil the party« während der ersten USA-Kurztournee der Beatles geschrieben. Es ist kein herausragender Song, aber die Nachdenklichkeit des Textes zeigt einen neuen Lennon, der sich nicht mehr mit unverbindlichen Junge-Lieb-Mädchen-Texten aufhalten will, sondern zunehmend sein Innerstes nach außen trägt und, wie in diesem Fall, seine Enttäuschung äußert, weil sie ihn sitzen ließ. Er will den anderen die Party nicht vermiesen und er hasst es, seinen Frust nach außen zu zeigen. Deshalb geht er besser, denn es gibt auf der Party nichts, was ihn hält. Nach 1 oder 2 Drinks hätte er seinen Frust wohl vergessen, aber was er tut, das macht ihm keinen Spaß, weil sie nicht da ist. Und obwohl sie ihm diesen Abend versaut hat, liebt er sie noch immer. Das in etwa ist die Textgeschichte von I Don't Want to Spoil the Party. Einen noch schmerzlicheren Tonfall kann man aus Johns zweitem Song des Albums Beatles for Sale heraushören. Auch der Song I'm a Loser hat einen deutlichen Country-Bezug, ist inhaltlich, musikalisch wie textlich, aber eindrucksvoller gelungen als I Don't Want to Spoil the Party. Er nennt sich selbst einen Verlierer, weil er jemanden verlor, der ihm nahe stand. Es ist ein weibliches Wesen, ein ganz besonderes, eines unter einer Million. Und er hätte es besser wissen müssen, dass sie am Ende gewinnt und er der Verlierer ist. In der zweiten Strophe geht er selbstkritisch mit sich ins Gericht. Wenn er lacht und den Clown spielt, würde er sich nur hinter einer Maske verstecken. Und wörtlich singt er: Meine Tränen fallen wie Regen vom Himmel, weine ich um sie oder um mich selbst. Derlei feinfühlig beobachtete psychologische Selbstreflexionen hat man damals im Jahre 1964 nirgendwo sonst in einem Poptext gefunden. Überraschend und einzigartig für die damalige Beatmusik, dass John eine Melodie komponiert, die 2 Oktaven umfasst, auch das hatte man damals noch nicht gehört, dass eine Gesangsmelodie plötzlich einen Riesensprung in den Keller hinunter macht und auf dem tiefen G endet, was auch für den Sänger John eine besondere Leistung war, diesen Tiefstton am untersten Ende seiner eigenen Stimmlage überhaupt intonationssicher, also sauber zu treffen. Doch viel wichtiger ist das intensive Grundgefühl des Songs, das der schmerzliche Ausdruck in seiner Stimme unüberhörbar macht. Wie er gleich zu Beginn das Gefühl, ein Verlierer zu sein, aus seiner gequälten Seele fast verzweifelt herausschreit, und wie er allen Frust in seine zerknirschte Selbsterkenntnis I'm a Loser hineinlegt, das ist ein Hilferuf, der tief berührt.
I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I love someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Ich bin ein Verlierer und nicht das, was ich zu sein scheine, singt einer der weltweit erfolgreichsten Popmusiker des Jahres 1964, dem die Mädchen zu Füßen liegen und der von den Fans glühend verehrt wird. In einem Interview sagte er später selbstironisch: Ein Teil von mir sagt, dass ich ein Versager bin, ein anderer Teil hält mich für einen allmächtigen Gott. Doch die niedergeschlagenen, zweifelnden Gefühle hatten zu dieser Zeit in Johns Psyche wohl die Oberhand. Dennoch war es ihm auch genauso möglich, fast zeitgleich einen positiven, geradezu glücklichen Song wie I Feel Fine zu schreiben, dessen Textqualität allerdings eine Kehrtwende zu den überholt geglaubten She Loves Him and I Love Her Klischees zu machen schien. Einer der Hintergründe für diesen Rückfall in She Loves You Textbanalitäten schien die interne Rivalität zwischen John und Paul um die nächste Single-A-Seite zu sein. Mit dem griffigen und plakativen I Feel Fine hatte John diesen Zweikampf mal wieder für sich entschieden. Der Eröffnungssong des Albums Beatles for Sale machte jedoch deutlich, wo John Lennon als Songschreiber inzwischen tatsächlich stand. Denn auch sein Song No Reply zeigte dunkle Gefühle und offenbarte seine verletzte Seele. Im Songtext geht es um Enttäuschung, Lüge, Betrug und Eifersucht. Er steht vor ihrer Tür, klingelt, doch niemand öffnet. Er ruft sie an, doch man sagt ihm, sie sei nicht da, was eine Lüge ist, denn er sah doch, wie sie ins Haus ging. Verzweifelt singt John, er wäre fast gestorben, als er sie Hand in Hand mit einem anderen sah. Die Dramatik des »I nearly died« wird durch die beiden wuchtigen Akkorde A-Moll und E-Moll noch unterstrichen. und ebenso großartig wie wirkungsvoll durch den emphatischen, zweistimmigen Gesang von John und Paul geradezu herauskatapultiert. In der Wiederholung dieses gefühlsstarken Zwei-Akkorde-Themas ersetzt der Komponist John den A-Moll-Akkord clever durch einen F-Dur-Akkord mit der großen Septime, was einen weiteren starken Reiz hinzufügt. Die signalähnliche Dreitonmelodie des Refrains »I saw the light, I nearly died, no reply« entspricht übrigens fast tongenau der Melodie »Wow, wow, I« aus dem Lennon-Song »When I Get Home« vom Vorläuferalbum »A Hard Day's Night«. Im Song »No Reply« folgt nach der zweiten Strophe mit dynamischem Schub der ungemein kraftvolle Mittelteil, der nach der fast schmerzlich resignativen Stimmung zuvor nun geradezu trotzig mit akzentuierter Rhythmik loslegt. Und der Text motzt, selbstbewusst und angriffslustig: »Wenn ich dich wäre, würde ich realisieren, dass ich dich mehr liebe als jeder andere Typ. Und ich würde all die Lügen vergeben, die ich hören musste, als du nicht geantwortet hast.« Doch die Versöhnung bleibt aus. Der Schluss bestätigt mit den wuchtigen Mollakkorden und dem dramatischen No-Reply-Gesang: Sie antwortet nicht und es wird kein Happy End geben.
No reply. No reply.
Ursprünglich hatte John seinen Song No Reply für Tom Quigley geschrieben, einen jungen Sänger aus Liverpool, der ebenfalls wie die Beatles bei Brian Epstein unter Vertrag stand. Im Beatles-Album Anthology One ist eine Demo-Aufnahme der Beatles von No Reply enthalten. Eine Aufnahme, die den Song noch in einem Frühstadium hörbar macht, in dem der zweite Moll-Akkord E-Moll in der Refrainzeile »I saw the light, I nearly died, no reply« als entscheidender Akzent noch fehlte. Außerdem spielen die Beatles den Song in einem scharfen Mercy-Beat, der noch die Spuren des Rock'n'Roll erkennen lässt. Diese alte Mercy-Beat-Betonung war für Tommy Quigley typisch, der übrigens No Reply nie veröffentlichte, nicht aber für die Beatles gegen Ende des Jahres 1964. Hören wir einen Ausschnitt aus der Demo-Fassung von No Reply, danach eine kleine Studiounterhaltung zwischen John und Paul während der Aufnahme und anschließend die endgültige Originalfassung der Beatles.
No Reply, take one.
One, two, three, four, one.
This happened once before, when I came to your door.
No reply.
Sing it. What was that about not singing with me?
Well, okay, I'll just sing it.
Because my voice is killing me.
This happened once before.
That's it, okay.
One, two, three.
This happened once before. When I came to your door. No reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. You saw me as I looked up to see your face.
If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I'll forgive the lies that I heard before.
Dieser kurze Ausschnitt aus der Demo-Fassung von No Reply sollte nochmals verdeutlichen, dass die Beatles damals erstmals damit begannen, noch im Studio an ihren Songs weiterzuarbeiten und Verbesserungen und Ergänzungen noch während der Studioarbeit vorzunehmen. Ringo bestätigt dies und sagt, die Proben im Studio seien immer länger geworden, denn schon damals wären einige Songs noch gar nicht fertig gewesen, als man ins Studio ging. Oft wäre da nur eine Idee gewesen oder die erste Strophe oder der Refrain, aber das konnte noch von den Songschreibern geändert werden.
The rehearsal would go on in the studio because from very early on a lot of the songs weren't finished. The ideas were there for the songs or the first verse or a chorus, but it could be changed by the writers as we were doing it.
Und auch für die Studiotechnik begannen sich die Beatles immer mehr zu interessieren. Und sie versuchten, mit den Möglichkeiten des Studios zu spielen. Produzent George Martin bestätigt, dass sie bereits nach dem ersten Jahr an den technischen Möglichkeiten des Studios sehr interessiert gewesen wären. Sie hätten immer versucht, ihre Sache gut zu machen und wären nicht immer mit dem ersten Take gleich zufrieden gewesen. Sie hätten immer ihre Aufnahme genau abgehört und dann noch 2-3 Aufnahmen drangehängt, bis alle schließlich zufrieden waren.
It was only after the first year that they started getting really interested in studio techniques. They always wanted to get the thing right, so it wasn't a one-take operation. They would listen to it and they'd do 2 or 3 takes until they got it pretty well right.
Und Paul bestätigt, dass sie damals musikalisch eine Menge gelernt hätten, etwa was das Arrangieren ihrer Songs anging. Aber dennoch seien sie ziemlich schnell im Studio gewesen und hätten für 2 Songs gerade mal 3 Stunden gebraucht.
Musically we were learning a lot. You know, this is where we learned a lot of the music and putting together some of the arrangements and things. You know, we were quite quick in the studio when you think about it. 2 songs in 3 hours.
2 Songs in nur 3 Stunden Aufnahmezeit, das galt allerdings nur für die 6 Coverversionen, die die Beatles für ihr Album Beatles for Sale aufnahmen bzw. aufnehmen mussten, weil sie nicht genug eigene, selbstgeschriebene Songs zur Verfügung hatten. Das Jahr 1964 war so extrem hektisch, mit den Mengen an Tourterminen, Film-, Fernseh- und Studioaufnahmen, dass ihnen nur wenig Zeit blieb und gegen Jahresende offenbar auch nur noch wenig kreative Kraft, um neue überzeugende Songs schreiben zu können. Deshalb mussten 6 Coverversionen aufgenommen werden, um das Album vollzukriegen. Denn die neue Single mit den beiden selbstverfassten Songs »I Feel Fine« und »She's a Woman« durfte nach den damaligen Gepflogenheiten nicht für das Album berücksichtigt werden. George Martin erläutert, dass sie damals keine Single aus dem Album ausgekoppelt hätten und wenn die Songs eines Albums zusammengestellt wurden, dann hätten sie keine Single-Songs in das Album aufgenommen.
In those days we didn't release a single off an album, or rather when we came to put an album together we did not include the singles in it.
Die Cover-Songs konnten im Studio so schnell aufgenommen werden, weil die Beatles diese Songs seit Jahren live spielten. Einer der Covertitel, die rasend schnell und zwar in nur einem Take live im Studio eingespielt wurden, war Chuck Berrys Klassiker Rock'n'Roll Music. Die Beatles spielten den Song mit so viel Werbe, Dynamik, Power, Leidenschaft und Können, dass ihre Version als die beste Aufnahme dieses Songs überhaupt gilt und bis heute als Referenzeinspielung eines Rock'n'Roll-Songs hochgeschätzt wird. Keinen geringen Anteil daran hatte natürlich Johns überragende gesangliche Performance.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't blues it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz. Unless you try to play it too darn fast and lose the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't blues it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me.
Zitat: Am 6. oder 21. Mai 1957 nimmt Chuck Berry den Song Rock'n'Roll Music in den Studios von Chess Records in Chicago auf. Die Single erscheint im September und gelangt wie die meisten Lieder von Berry einige Monate später in die Hitparaden. Und ebenfalls wie die meisten wird auch dieser Song von der ersten Garde der Rockkünstler gecovert, angefangen bei den Beatles bis zu den Beach Boys. Nach Road Over Beethoven, siehe With the Beatles, ist das die zweite Hommage der Beatles gegenüber dem Schöpfer des Duck Walk. Sie kennen den Titel in- und auswendig, weil sie ihn in Hamburg und Liverpool spielten. Als sie am 18. Oktober 1964 die Studios an der Abbey Road zur Aufzeichnung betreten, wissen sie nicht, dass Chuck Berry an diesem Tag auch zum 37. Mal seine Geburtstagskerzen auspusten wird. Ein feines Geschenk für diesen Tag. Zitat Ende. Dieser Text war dem neuen Riesenschmöker Beatles total die Geschichte hinter den Songs entnommen. Der 672 Seiten umfassende Prachtband beschreibt und analysiert jeden einzelnen veröffentlichten Song der Beatles von der ersten Single Love Me Do bis You Know My Name, Look Up The Number, der Rückseite der letzten britischen Single Let It Be. Das Buch ist reich bebildert, enthält viele zum Teil wenig bekannte, akribisch zusammengetragene Facts zu jedem Song, enthält ein Vorwort von Patti Smith und enthält leider auch etliche Flüchtigkeitsfehler, vor allem im Korrektorat, wenn es zum Beispiel heißt, Zitat, dessen wir uns nicht ganz sicher war, oder wütend ruft er, ruft ihn an, oder When My Guitar Gently Weeps. So etwas kann man generös übersehen, doch die manchmal unbeholfene Übersetzung mit teilweise unglücklichen Formulierungen wiegt da schon etwas schwerer. Dieser kleine, aber bedauerliche Mangel wertet das ansonsten überzeugende Buch doch etwas ab. Inhaltlich geht Beatles total die Geschichte hinter den Songs von Jean-Michel Guston und Philippe Margotin weit über das bekannte Beatles-Songbuch mit ähnlichem Ansatz hinaus. Gemeint ist A Hard Day's Ride von Steve Turner, das ja auch laut Überschrift die Geschichte zu jedem Beatles-Song erzählt. Auch wenn der neue Band Beatles total mehr und noch zusätzliches Infomaterial als A Hard Day's Ride zu jedem Beatles-Song bietet, die Standardwerke zum Thema Beatles-Songs von Mark Lewison und vor allem von Ian MacDonald bleiben für den Hardcore-Beatles-Fan weiterhin aber unverzichtbar. Hier nun noch ein Zitat aus einem anderen neuen Beatles-Buch, das sich speziell und ausführlich mit den Fernsehauftritten der Beatles beschäftigt. Dieser großformatige Bildband zitiert in der Überschrift den US-TV-Moderator Ed Sullivan und trägt den Titel Ladies and Gentlemen, The Beatles, die legendären Fernsehauftritte der Fab Four. Das edel aufgemachte, 176 Seiten umfassende Buch beschreibt alle wichtigen TV-Shows der Beatles, von der Ed Sullivan Show 1964 bis zur Magical Mystery Tour, die zu Weihnachten 1967 vom BBC-Fernsehen ausgestrahlt wurde und, wie man weiß, zu heftigen Irritationen beim englischen Fernsehpublikum sorgte, weil die Zuschauer so etwas wie ein besinnliches Weihnachtsmärchen von den Beatles erwartet hatten. Der beschreibende Text zu Magical Mystery Tour umfasst 4 Seiten. Dafür finden sich auf 44 Seiten mengenweise nicht immer überschneidungsfreie Fotos von den Dreharbeiten. Bei der Dokumentation zur ersten weltweiten TV-Satellitenübertragung der Show Our World verhält es sich ähnlich. Eine Seite Text und 47 Seiten zum Teil farbige Hochglanzfotos. Für Beatles-Enthusiasten und Sammler bietet auch dieser opulente Bildband viel schönes Anschauungsmaterial. Nun hier noch das angekündigte Zitat über die Fernsehauftritte der Beatles zum Ende des Jahres 1964. Im November folgten noch 3 Fernsehauftritte und das war es dann für 1964. In den Teddington Studios nahmen die Beatles am 14. November einen Playback-Auftritt mit I Feel Fine, She's a Woman, I'm a Loser und Rock'n'Roll Music für Thank Your Lucky Stars auf, der am 21. November ausgestrahlt wurde. Am 16. November nahmen sie in den Riverside Studios in Hammersmith I Feel Fine und She's a Woman für eine Ausgabe von Top of the Pops auf, die noch am selben Tag ausgestrahlt wurde. Am 23. November wurde eine letzte Aufzeichnung für Ready, Steady, Go gemacht, in der die Beatles I Feel Fine, She's a Woman, Babies in Black und Kansas City, Hey, Hey, Hey performten. Am 10. Dezember war I Feel Fine die Nummer 1 in Großbritannien und am 26. Dezember die Nummer 1 in den USA.
Babies good to me. You know she's happy as can be. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine. You know she tells me all the time. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the whole world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine.
Im Dezember vor 50 Jahren stand dieser Song, den John Lennon rund um einen Gitarrenriff geschrieben hatte, auf Platz 1 auf beiden Seiten des Atlantik. Auch das nur wenige Tage später veröffentlichte Album Beatles for Sale schoss sehr schnell auf Platz 1 der Albumcharts, obwohl es mit zeitlichem Abstand betrachtet das am wenigsten überzeugende Album in der Diskografie der Beatles ist. Schon das Cover des Albums zeigt, dass die Beatles zum Jahresende 1964 müde waren. Anfang des Jahres hatten sie Amerika erobert, ihr erster Kinofilm und das dazugehörige Album A Hard Day's Night hatte viel Zeit und Kraft gekostet, erst recht die ständigen Fernsehauftritte und Konzerte, vor allem die zwei Tourneen durch Nordamerika und dann noch die erste Welttournee, die sie im Sommer nach Dänemark, die Niederlande, Hongkong, Australien und Neuseeland führte. Das war offenbar zu viel, um auch noch ein brillantes Album zum Jahresende abliefern zu können. Das Vorläuferalbum A Hard Day's Night, das ein halbes Jahr zuvor im Juli 1964 veröffentlicht wurde, enthielt ausschließlich eigene, selbstverfasste Songs, darunter ein paar Hochkaräter wie das Titelstück oder wie If I Fell and I Love Her, Anytime at All, Things We Said Today, You Can't Do That and I'll Be Back. Zuvor war im Juni bereits die EP Long Tall Sally erschienen mit dem selbstgeschriebenen Song I Called Your Name. Die ausgelaugten Fab Four brachten dann für das Weihnachtsalbum Beatles for Sale nur 8 eigene Songs zustande und davon konnten nur 3 bis 4 an die selbstgesteckten Erwartungen und an das bereits erreichte Qualitätslevel heranreichen. Doch mit ihren beiden nächsten Alben des Jahres 1965, Help und vor allem Rubber Soul, setzten die Beatles dann wieder Maßstäbe, die für den Rest der Popwelt damals 1965 kaum erreichbar waren.
What you're doing, I'm feeling blue and lonely. Would it be too much to ask of you what you're doing to me? You got me running and there's no fun in it. Why should it be so much to ask of you what you're doing to me? I've been waiting here for you, wondering what you're gonna do, should you need my love.